Aber er hat dann in der Zeit mit seinen Co-Trainern telefoniert und alle irgendwie, ey, Liverpool, das wäre schon geil. Und dann sah ich nur auf meinem Handy wieder eine SMS, verbox nicht, wir wollen jetzt da alle hin. Und ich so, oh Gott.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Lieber Fußball, dem sympathischen kleinen Podcast direkt aus dem Epizentrum des Fußballherzens. Aber ich glaube, bevor ich weiter sowas erzähle, kommen wir lieber zu den Fakten. Bei mir zu Gast ist heute nämlich einer meiner absoluten Wunschkandidaten, also zumindest was die Gesprächspartner angeht. Der, und das gleich mal plakativ vorneweg, Trainerberater Nummer 1, Marc Koseke. So, und wir werden natürlich gleich merken, dass er noch eine Menge mehr ist als einfach nur der Trainerberater. Das alles wird er uns gleich schildern, aber zuvor wird die liebe Laura Papendieck ihn einmal für uns zusammenfassen.
Unser lieber Fußballstar heute wurde in Bremen geboren, studierte in Köln Sport und lebt heute mit seiner Familie in Kassel. Nachdem er viele Jahre für zwei der größten Sportartikelhersteller gearbeitet und unzählige Fußballschuhe an Berufskicker vermittelt hatte, gründete er nach der WM 2006 die Agentur Projekt B gemeinsam mit Oliver Bierhoff. Erster namhafter Klient wurde Jürgen Klopp. Ihm folgten weitere Trainer und Entscheider aus dem Fußballgeschäft, sodass sein Unternehmen ziemlich schnell selbst zu einem großen Player im Sportbusiness wurde. Heute berät der ehemalige Mittelstürmer des KSV Baunatal unter anderem auch Julian Nagelsmann, Florian Kohfeldt oder Ralf Rangnick. Wie sein Job funktioniert, was er mit Jürgen Klopp noch alles vorhat und wie viel Fansein das Geschäft tatsächlich verträgt, das verrät uns jetzt der Berater des Welttrainers 2019, Regler hoch für Marc Koseke.
So, und im Grunde habe ich schon wieder ein bisschen gelogen im Intro, denn auch wenn du zu Gast hier im Podcast bist, sind wir tatsächlich zu Gast bei dir in Kassel. Hallo Marc.
Hi.
Kassel. Die verkappte Machtzentrale des Fußballs, von der bisher keiner wusste, oder warum lebt ihr hier?
Gute Frage. Also Machtzentrale in Kassel des Fußballs. Hier war kürzlich erst die Trainertagung des Bundes Deutscher Fußballlehrer. Ja, deswegen ist ja klar, wenn hier alle Trainer sind, dann muss ich auch möglichst nah daran wohnen. Nee, ich habe hier früher tatsächlich mal 4-5 Jahre gelebt, weil mein Vater hier eine Firma hatte in der Nähe und bevor ich nach Köln zum Studieren gegangen bin, auch Fußball gespielt beim glorreichen KSV Baunatal. Und meine Frau kommt von hier. Die hat noch ihre Großeltern oder beziehungsweise ihre Großmütter. Ihre Eltern sind hier, mein Bruder lebt hier auch noch, ist hängen geblieben. Also wir sind aufgrund der Familie, haben wir uns irgendwann gedacht, ziehen wir wieder dahin, wo alle sind. Und wie ihr ja heute auch gemerkt habt, kommt man immer gut nach Kassel. Das ist sehr zentral in Deutschland.
So, genau, wir sind mit unserem lieber Fußball-Mannschaftsbus und der gesamten Produktionscrew hier angerückt, obwohl deine Agentur Projekt B gar nicht in Kassel sitzt, sondern in Mainz.
Genau.
Wie oft bist du da oder wie handhabst du das?
Wir sind mittlerweile 6-7 Leute dort und die verstehen sich so gut. Und in der Zeit, als wir, meine Familie und ich, in Südafrika waren, 9 Monate, hat sich das eigentlich ganz gut rauskristallisiert, dass die Truppe total autark läuft. Und da ich sowieso so viel unterwegs bin, macht das Sinn, dass wir einen Standort irgendwo haben, wo alle gern leben, der auch sehr zentral ist, der was Logistik angeht, reisetechnisch sehr gut ist. Und da ist Mainz dann doch ein bisschen cleverer als Bremen, wo wir vorher waren. Und es ist immer schön, Bundesligisten um die Ecke zu haben. Und wir sind alle Kleinstädter. Und die wohnen in Mainz und ich wohne halt in Kassel, weil ich noch der kleinste Kleinstädter bin von uns.
So, du bist trotzdem der Kopf natürlich von Projekt B und für alle, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, der Trainerberater schlechthin. Ist das ein nerviger Begriff für dich oder eher okay, weil es ja eigentlich auch stimmt?
Genau, es stimmt. Wie soll man es sonst auch beschreiben, was ich mache? Ne? Also diesen Berufsstand gab es ja nicht. Und ich habe dann irgendwann 2006 gedacht, dass mich das am meisten interessiert, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Verantwortung übernehmen im Fußball. Und aufgrund meiner vorherigen Tätigkeiten bei Adidas und Nike habe ich sehr viel immer mit Geschäftsführern, Trainern zu tun gehabt und dachte, ja, der Trainer ist eigentlich ein ziemlich einsamer Mensch. Und der bräuchte vielleicht hin und wieder mal Beratung von außerhalb, von Menschen, die eben nicht ganz genau neben ihm sitzen, in seinem Mikrokosmos jeden Tag. Und dann wurde mein erster Klient zufällig Jürgen Klopp.
Sehr, sehr zufällig. Kannst du noch mal erzählen? Hast du schon das ein oder andere Mal, glaube ich, erzählt, wie es grundsätzlich dazu kam? Ich meine, war ja erstmal auch mutig, da in eine Selbstständigkeit zu gehen, aus einer, vermeintlich mutig, ne, aus einem sehr sicheren Job. Ja. Wie entstanden dann die Gedanken, jetzt eben Trainerberater zu werden? Hat das dann auch damit zu tun gehabt, dass Jürgen Klopp halt dir vielleicht einen Kick gegeben hat?
Nee, also tatsächlich nicht. Der hat mich überhaupt nicht. Ich hatte den Jürgen irgendwann, ich war damals Sportsmarketingdirektor bei Nike und ist ja ein offenes Geheimnis, hatte mich damals um die Vermarktung dann danach von Oliver Bierhoff gekümmert. Und darüber hinaus bin ich dann, als Jürgen zu mir kam und sagte, sag mal, du hörst auf, habe ich ihm gesagt, ja genau, ich werde jetzt so ein schmieriger Berater. Und dann hat er gesagt, oh, so einen bräuchte ich mal, weil, wie du ja weißt, habe ich bei Nike hier nie genug Geld bekommen von euch und das wäre ganz schön, wenn du dich da mal drum kümmern würdest und in die andere Richtung verhandelst. Und ja, da war Jürgen gerade wieder mit Mainz in die zweite Liga abgestiegen und wir haben angefangen, miteinander zu arbeiten. Und da ging natürlich eine große Tür auf, von der man gar nicht wusste, wie groß die war. Aber da sind wir beide ganz gut durchgegangen so.
Absolut. Hattest du einen Berater damals, der dir quasi geholfen hat bei diesem Schritt, der ja schon einer ist in der Selbstständigkeit?
Nee, also da habe ich tatsächlich, ich habe gemerkt, dass ich irgendwann, also ich hatte zwar einen Job, wo ich viel Personalverantwortung hatte, auch viele Menschen führen musste, aber ich hatte natürlich immer noch einen Boss darüber oder auch einen internationalen, einen Deutschland-Boss. Und ich wollte mal so mein eigener Boss sein.
Ja.
Und mein Vater war so derjenige, der damals gesagt hat, komm, sei mutig, mach das. Cool. Aber andererseits auch gesagt hat, oh Mensch, so einen tollen Job bei Nike. Und aber er hatte damals, als ich von Nike abgeworben wurde, von Adidas, da hatte er zu mir das Gleiche gesagt. Also da hat er auch gesagt, oh Mann, bei Adidas hast du so einen tollen Job, setz das nicht aufs Spiel. Und dann hat er mit der Erfahrung, dass es bei Nike noch besser wurde, gesagt, okay, du kriegst das schon irgendwie hin.
Das ist ja schon eine Erfahrung im Grunde, die man als Berater dann vielleicht aus vorherigen ähnlichen Erfahrungen dann schon ziehen kann. Hast du denn eine Marktlücke da tatsächlich gesehen damals, so, weil es diesen, wie du gerade beschrieben hast, Trainer-Berater-Job so noch nicht gab? Oder war das gar nicht dein konkretes Ziel, wirklich nur auf Trainer zu gehen?
Also meine Motivation war erstmal, selbstständig zu sein im Sport.
Okay.
Und Punkt zwei war zu sagen, ich mache keine Spieler, weil da gab es genug. Es gab genug Spielerberater und durch die Arbeit mit dem Oliver habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mit Menschen zu sprechen, die eben im Management unterwegs sind und Verantwortung haben. Und dann dachte ich mit Jürgen, hey Trainer, tatsächlich, das kommt an. Also es ging ja dann relativ schnell, dann kamen Holger Stanislawski, Bruno Labbadia damals noch, Michael Fronzek, es ging total schnell, dass andere Trainer sich dem angeschlossen haben. Und ich hatte das nicht mit einem riesen Businessplan strategisch geplant, sondern dachte, ich probiere das mal und mal gucken, was da so bei rauskommt. Und hat mir dann auch wieder gezeigt, und das habe ich in meinem Leben eigentlich auch, was das Studium anging oder so, immer gemacht. Ich bin immer so meiner Leidenschaft gefolgt. Und das war die größte Motivation, war erstmal Dinge zu machen, auf die ich richtig Lust habe. Mhm. Und nicht, wo ich vielleicht denke, dass ich da viel Geld mit verdienen könnte.
Und zu eurem Team an Klienten gehören jetzt mittlerweile Julian Nagelsmann, Florian Kohfeldt, Jürgen Klopp, hast du gerade selbst schon erwähnt. Musst du dir manchmal die Augen wischen, wenn du sagst, ich wusste gar nicht so genau, was da auf mich zukommt, wenn du jetzt siehst, was da auf dich zugekommen ist und was so passiert ist?
Klar, also das hätte mir mal einer gesagt damals, als ich angefangen habe, du hast irgendwann mal den Welttrainer des Jahres unter Vertrag, der gerade die Champions League gewonnen hat und in Liverpool FC trainiert und gleichzeitig die größten Trainertalente Deutschlands, bei denen man ja jetzt schon gar nicht mehr von Talenten sprechen kann, weil die auch schon sehr etabliert sind, dass sich dann ein Ralf Rangnick der ganzen Sache auch noch anschließt, dass ein Sandro Schwarz von Mainz das schafft. Also das war, ja, ist einfach toll. Also was soll ich sagen? Ich wach auf und kann es nicht vermeiden, dass die Mundwinkel hochgehen, wenn ich an mein Leben denke.
Und wenn du jetzt wenn du mal Fußball schaust oder in einer Werbepause dann nacheinander erst Kloppo in der Küche siehst, wie er über Anlagen redet, dann sitzt er mit Bettina Zimmermann vor irgendeinem Hotel im Auto und anschließend gibt es noch ein alkoholfreies Bier dazu. Hast du dann irgendwann mal das Gefühl, das reicht?
Ja, ja.
Schon?
Ja, klar.
Muss man umschalten dann auch.
Das ist ja eh die... Ich glaube, wir hätten das in dieser Penetranz nicht machen können, wenn der Jürgen noch in Deutschland Trainer wäre. Weil so kann man immer noch sagen, dass man sieht ihn ja trotzdem noch genug in Deutschland, aber ja nicht am Wochenende im Stadion, nicht jeden Montag auf dem Kicker oder Mittwochs auf der Sportbild oder wann auch immer. Hey, was ich sagte, wir haben 6-7 Leute mittlerweile.
Ja.
Die müssen alle bezahlt werden und ja, aber was heißt, es reicht, ne? Also es ist Zeitgeist und wir haben die Partner schon alle sehr, sehr lang. Und die besonders schöne Anekdote ist ja, dass diese Küche unsere Küche ist. Also, dass es bei mir und Yvonne bei uns zu Hause gedreht wurde.
Tatsächlich?
Ja.
Ach, guck mal, das ist natürlich eine.
Da haben damals die DVAG hat irgendwelche Location Scouts losgeschickt und einer davon, der hatte für meine Frau was anderes einmal gedreht und hatte da noch ein Foto und hat dann, als er der DVAG vorgeschlagen hat, das sind die Küchen, wenn wir es mit Jürgen in der Küche drehen, das sind die Küchen, haben die sich dann für unsere Küche entschieden, was ganz praktisch war, dass der Jürgen dann auch bei uns zu Hause gleich schlafen konnte, nachdem das Ganze vorbei war.
Ist euch denn mal aufgefallen, dass er immer wieder mit beiden Händen auf dieses Ceranfeld packt, immer nachdem er den Tipp gegeben hat, er schaut aus dem Fenster und mit beiden Händen auf diese schön polierte Ceranfläche, denke ich jedes Mal.
Ein Herd ist ja zum Arbeiten da. Ne? Der war zum Glück nicht an.
Gott sei Dank war er nicht an. Ja. Ja. Könntest du konkret beschreiben, welche Ziele Jürgen Klopp noch hat? Weil du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Ne? Dieses Jahr Welttrainer geworden, hat die Champions League gewonnen. In der Premier League sieht es extrem gut aus. Muss vorsichtig sein, klar, ne? Aber es sieht extrem gut aus. Ziele bewusst vielleicht sportlich, aber halt eben auch im Bereich des Lebens. Der Familie. Kannst du das benennen?
Ja, sportlich ist ja klar. Die Premier League würde Liverpool schon gern gewinnen. Das wäre, glaube ich, nach 30 Jahren Darbens und so eine Befreiung für die ganze Stadt. Man hat das ja schon gesehen, als jetzt die Champions League gewonnen wurde und was da los war. Ich glaube, Liverpool hat 600.000 Einwohner und man hat geschätzt, dass 750.000 Menschen auf der Straße waren. Also selbst Evertonians fanden das cool. Und trotzdem würden alle...
Freunde aus meiner Heimat, die extra geflogen sind sozusagen nach Liverpool, weil sie den Verein einfach lieben und mitgefeiert haben. Also das war längst nicht nur ein Ereignis in der Stadt. Ne?
Es waren auch in Madrid so viele Menschen ohne Tickets, die einfach nahe dran sein wollten. Das ist einzigartig. Und trotzdem ist natürlich die Premier League für den Engländer das Größte. Und klar würden sie die gerne gewinnen. Aber er hat jetzt keine Ziele, dass er sagt, ich möchte gerne das Triple holen oder ich möchte gerne noch so und so oft die Champions League gewinnen, ich möchte noch mal Real Madrid trainieren. Oder der Jürgen lässt, da sind wir uns ja ähnlich, der lässt vieles auf sich zukommen und ist da nicht, also er hat mal den wunderschönen Satz gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute über mich denken, wenn ich komme. Es ist mir wichtiger, was die Leute denken, wenn ich mal wieder gehe. Und er möchte immer was hinterlassen. Und so wie er in Mainz einen Bundesligisten hinterlassen hat, der ein neues Stadion hat, der gesund ist, in Dortmund, glaube ich, profitiert man heute noch von den Jahren. So wird er in Liverpool auch ein neues Trainingsgelände da stehen. Das sind zwei neue Tribünen, oder eine neue Tribüne ist schon gebaut, die nächste wird noch gebaut. Man hat ein bisschen Pokale im Schrank. Und vielleicht was hinterlassen, was einzigartig war. Und das sind so seine Ziele. Und irgendwann wird er höchstwahrscheinlich kein Trainer mehr sein und mit Ulla ein schönes Leben führen und viel reisen.
Aber jetzt habt ihr erstmal noch, fast still und heimlich, kann man sagen, vor kurzer Zeit den Vertrag in Liverpool verlängert. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, überall wird geredet und da wird ein Name genannt. Und was macht der große Club und was macht der? Und plötzlich kommt Liverpool gemeinsam mit euch da mit einer Verlängerung eines Vertrages, der ja eigentlich auch noch lief, 2 Jahre. Wie ist das abgelaufen? Was waren die Hintergründe?
Liverpool stellt sich gerade langfristig auf. Und wir haben nachweislich ein unglaublich enges Verhältnis zu den Eigentümern, aber auch zu den ganzen Menschen, die dort in Melwood arbeiten. Und Jürgen fühlt sich da auch sehr verantwortlich für alle. Und eine Planungssicherheit, gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch Spieler wie Mané, Van Dijk, wie Mo Salah, die sollen alle verlängern oder haben ihre Verträge verlängert. Und da spielt natürlich der Manager eine große Rolle. Und auch wer dann Manager ist,
Stichwort Signalwirkung auch, oder?
Genau, und klar, ich meine, er war jetzt nicht so unerfolgreich. Da macht es schon Sinn, das ganze Thema möglichst schnell, also für den Verein, festzumachen. Und Jürgen liebt diesen Verein und ich wüsste jetzt auch momentan nicht, was besser zu ihm passen würde. Und er weiß das auch nicht. Deswegen hat man gesagt, wenn alles gut ist, dann kann man es ja auch dabei belassen.
Meinen das denn andere zu wissen? Also gab es andere europäische Großvereine, die...
Ja, die fragen natürlich an.
Beim
Berater? Ja. Schon. Ja, ja, klar.
Weil sie dann so ein bisschen auch vielleicht dieser Geschichte aufsetzen, wenn er jetzt noch die Premier League gewonnen hat, dann will er sich doch bestimmt wieder verändern? Oder was,
genau,
was
schwingt damit? Das haben viele gefragt. Ne? Weil es ist ja immer so dieser Trugschluss, dass man denkt, ah ja, wenn es am schönsten ist, muss man gehen. Wer weiß denn, ob es nicht auch schön bleibt? Oder aber man sagt, was ich eben sagte, es geht ja auch um Entwicklung eines Clubs und auch selbst wenn man einen Titel gewinnt, ist der Club ja noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Und das gehört zum Job eines jeden guten Vorstandsvorsitzenden Sport oder Sportdirektors, dass man mal nachfragt, wie sieht es denn aus? Und das passiert natürlich.
Und waren Vereine dabei, die auch medial für einen größeren Gong gesorgt hätten, wenn es denn dann dazu gekommen wäre?
Ich glaube, egal welcher Verein hätte medial für einen großen Gong gesorgt, wenn er bereit gewesen wäre, irgendwas anderes zu machen.
Glaubst du, dass er den neuen Vertrag bis 2024 erfüllen wird? Also mein Gefühl ist so ein bisschen, ne, dass Jürgen Klopp eher dann aufhört, wenn er merkt, dass es reicht, ne, oder dass vielleicht etwas fehlt. Ne, statt dann, wenn es einen Vertrag, ein Schriftstück hergibt, ähnlich wie es ja in Dortmund auch der Fall war.
Genau, das muss man sehen. Also im Moment sieht es nicht danach aus, dass er den Vertrag nicht erfüllen sollte. Aber das Leben ist dynamisch und wer weiß, was noch so passiert.
Ist das was, wozu du ihm rätst, sich da jetzt auch im Kopf nicht zu sehr an irgendwelche Zahlen, also Jahreszahlen zu hängen? Oder?
Also es hat ja schon seinen Grund, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, denn macht man das ja nicht nur taktisch, sondern weil man sich das, also so sind wir jedenfalls, weil man sich das wirklich vorstellen kann, bis dahin da zu bleiben. Der ist jetzt da, der Vertrag. Ja, alle haben Ruhe im Kopf, da braucht keiner Anfragen, ob Jürgen wechseln würde. Jürgen hat Ruhe im Kopf, der Verein hat Ruhe. Ich finde, das ist eine tolle Voraussetzung und am Ende eventuell 9 Jahre in Liverpool gewesen zu sein, ist natürlich auch ein Brett für einen Trainer.
Absolut, fragt man sich schon, was könnte denn dann noch, aber gut, dieses dann ist jetzt ja erstmal relativ weit in die Zukunft verlegt. Spürt ihr eigentlich, dass Jürgen auch aufgrund wahrscheinlich der Strahlkraft Liverpools tatsächlich ein deutscher Weltstar ist mittlerweile? Bleibt er noch irgendwo unerkannt?
Nee, das ist das Downside an der ganzen Geschichte. Ne? Jürgen war ja kürzlich mit seiner Frau und Freunden in Kapstadt und selbst dort hat er keine Chance, noch in Restaurants zu gehen, ohne mit jedem ein Selfie zu machen, der da sitzt. Ich sage auch immer, es ist natürlich schwierig bei einem Menschen wie ihm, der kann sich nicht verkleiden. Ne? Also der hat immer eine Brille auf und eine Kappe. Mhm. Und wenn er lacht, erkennt man das auch relativ schnell. Eine schöne Geschichte war, dass ein Mitarbeiter von mir, mein Geschäftspartner Mike, der hat lange in Kapstadt für Adidas gearbeitet. Und Jürgen saß in einem Restaurant in Kapstadt und bekam von einem großen schwarzen Mann ein Telefon in die Hand gedrückt und sagte, please take the phone. Und dann war auf der anderen Seite war mein Mitarbeiter und der Mike sagte, Jürgen, erschrick dich nicht. Das ist Siya Kolesi, der Kapitän der Rugby-Nationalmannschaft, der gerade Weltmeister geworden ist, als erster schwarzer Kapitän der südafrikanischen Mannschaft. Und er hätte ganz gern ein Foto mit dir, der traut sich nicht, dich zu fragen.
Sehr.
Und jetzt sind die beiden natürlich haben sie nicht nur ein Foto gemacht, der Kolesi war dann auch schon zum Champions League Spiel gegen Neapel da, saß hinter mir in der Trainerkabine und der wiederum hat gesagt, dass das war der schönste Tag in seinem Leben in Anfield. Und da habe ich gefragt, wieso, du bist Weltmeister geworden im Rugby? Und er sagte, ja, aber als ich ein kleiner Junge war im Township, da habe ich mir nicht gewünscht, Rugby-Kapitän der Nationalmannschaft zu werden, sondern ich hatte mir gewünscht, dass ich immer mal ein Fußballspiel in Anfield sehen möchte. Und das habe ich mir jetzt erfüllt und das war für ihn ganz großartig.
Und, Goals.
Ja, und daran sieht man schon, wie groß Jürgen geworden ist, obwohl ihm das natürlich gar nicht so recht ist. Aber der war, ob er in den USA in Urlaub fährt, egal wo. Die Premier League ist halt auch so dominant in der Übertragung. Er kann eigentlich nicht mehr.
Also es arbeiten auch unzählige Büros in Melbourne jeden Tag daran, dass die Marke bekannter und größer wird weltweit. Ne? Also insofern gar nicht jetzt Jürgen Klopp, aber Liverpool. Und da ist eben mal das Gesicht. Als ihr 2015 Liverpool sozusagen klar gemacht habt über den Vertrag, da wart ihr in New York und habt euch dort mit den Verantwortlichen getroffen. Gab es Momente eigentlich, wo ihr dachtet, dass der Deal noch platzen könnte, so auf den letzten Metern?
Naja, beim ersten Angebot von denen habe ich schon gedacht, dass wir da keinen Deal hinbekommen. Und dann
dachten Sie, der Deutsche sei mit weniger zufrieden?
Sozusagen. Das war ganz spannend. Vor allem ist Jürgen ja jemand, der wollte in der Zeit eigentlich ja Pause machen, noch viel länger. Wir hatten schon, er hat aufgehört im Mai nach dem Pokalspiel, nach dem Pokalendspiel und wollte eigentlich ein Jahr oder mindestens ein halbes bis zur Winterpause. Wir hatten auch schon eine riesen USA-Reise gebucht, wo wir uns andere Sportarten angucken wollten, mit Trainern aus anderen Sportarten zusammenkommen wollten. Er hatte mit seiner Frau noch zwei Urlaube gebucht und dann kam immer die Anfrage von Liverpool. Dann haben wir das und er war einen Abend vorher war noch auf dem Oktoberfest in München und wir sind von München aus geflogen und hatten uns extra, ja gut, er hat ja immer eine, ich hatte mir auch noch so eine Baseballkappe von oder eine Base, ja genau, von den New York Yankees aufgesetzt. Mhm. Und dann, weil alle gefragt haben, was machen sie denn? Ja, wir wollen Baseball gucken. Es war gar keine Saison, aber es ist egal, das haben die nicht gemerkt, die Leute. Und bei Jürgen ist ja immer so, wenn es dann ums Geld geht, geht er eh. Also, er hat dann irgendwann.
Das ist diese Central Park-Geschichte,
genau,
quasi, ne? Dass er sich dann währenddessen du relativ hart an der Münze verhandeln musstest. Oder am Schein vielmehr. Da war dann was genau? Also er.
Ja, er geht dann los.
Die Grünanlagen verabschiedet.
Ja, und war dann auch entspannt. Ne? Und hat gesagt: Du, pass auf, wenn wir es nicht hinbekommen, bekommen wir es nicht hin. Aber er hat dann in der Zeit mit seinen Co-Trainern telefoniert und alle irgendwie: Ey, Liverpool, das wäre schon geil. Und ich.
Alles gut.
Ups. Und ich saß dann irgendwann mal draußen, weil wir so eine strategische Pause hatten, die Eigentümer und ich. Und dann sah ich nur auf meinem Handy wieder eine SMS, verbox nicht, wir wollen jetzt da alle hin. Und ich sag, oh Gott.
Das ist der Druck auf den Berater, der noch mit unterkommt.
Ja, aber es war sehr, war dann alles gut.
Bist du mittlerweile eigentlich auch Spielerberater? Es gab ja vor ein paar Monaten mal rund um Mats Hummels, mit dem ihr in irgendeiner Form zusammenarbeitet, genau. Kannst du ja mal sagen, wie die aussieht? Oder ist das eine klassische Spielerberatung?
Also wir machen die klassische Vermarktung von Mats Hummels. Alle Werbeverträge, die er hat. Und haben uns damals dafür entschieden, weil wir auch dachten, dass Mats derjenige ist, der auch mal Trainer oder Manager wird.
Was auch Jürgen Klopp schon mal, meine ich, nicht nur in einem Interview oder in einem Interview betont hat, ne, dass er auch in Mats Hummels jemanden sieht.
Genau. Und mit Mats haben wir so eine freundschaftliche Beziehung. Mhm. Aber ich bin kein Spielerberater.
Glaubst du, er verfolgt tatsächlich auch das Ziel, mal Richtung Trainer zu gehen?
Ich glaube, das weiß er selber noch nicht so genau. Mats ist ein sehr intelligenter, reflektierender Mensch und ich kann mir vorstellen, dass der jegliche Art von Führungsposition im Fußball irgendwann einnehmen kann. Ob das ein Trainer ist oder ein Geschäftsführer eines Vereins oder ein Sportdirektor. Mhm. Aber ich glaube schon, dass er da in die Richtung was machen wird.
Sprichst du mit Jürgen, deinem wichtigsten Klienten auf der einen Seite, natürlich auch echt Freund, wahrscheinlich auch, ist das auch eine Form von gegenseitiger Beratung, die ihr vielleicht ja in einigen Momenten mal habt, auch über mögliche Kandidaten, die für eure Agentur was sein könnten, wie er Trainer einschätzt?
Also in der Anfangszeit war Jürgen mein bester Scout.
Aha.
Also der hat dann, ob das jetzt ein Sandro Schwarz war oder ein Thorsten Lieberknecht, er hat immer gesagt, guck immer, welche Trainer aus Scheiße Sahne machen und auch eine gute Vita haben, Beziehungen, die durchs Leistungszentrum gegangen sind, die vielleicht mit wenig Mitteln viel rausholen mussten und ja, dann manchmal hast du dann aber auch da hat er mir ein paar empfohlen und andererseits habe ich dann mal, wenn ich gerne von mir aus gesagt habe, du, den und den finde ich gut, da habe ich mir dann Feedback geholt. Das ist.
Aber das war anfangs mehr der Fall, das kommt es jetzt aktuell nicht mehr so zu.
Nee, also da war er, so weit war er ja dann auch nicht drin, ne, als wir Florian Kohfeldt gescoutet haben oder Julian Nagelsmann, oder dazu konnte er ja nichts sagen. Das war ein Akademietrainer, und da holt man sich dann anders Feedback beim DFB, bei Leuten, die man kennt, in der Branche. Ich selber kann einen Trainer immer nur von seiner Persönlichkeit einschätzen.
Mhm, kann ich mir denken, ja. Also logischerweise.
Wie ich finde, wie er auftritt, wie er an der Linie steht. Aber ich bin ja nicht so tief im Fußball drin, dass ich sagen kann, oh, der spielt aber, der beherrscht mehrere Systeme, die er trainieren lassen kann. Und da muss ich mir natürlich von Leuten, die das besser verstehen und mehr Ahnung von haben, muss ich mir da eine Meinung holen.
Ist ja auch eine Qualität anzuerkennen, dass es Bereiche gibt, wo andere vielleicht eher Experte sind als man selbst, wenn man seinen Schwerpunkt dann eher im Bereich A oder B hat, ne? Und der andere. Sag mal, Florian Kohfeldt ist einer deiner jüngsten oder eurer jüngsten Klienten mit 37. Geht gerade durch eine relativ harte Phase mit Werder Bremen. Mhm. Wie begleitest du solche Situationen? Wird der Draht dann eher enger oder ist das von Trainer zu Trainer abhängig?
Also generell.
Sehr unterschiedlich?
Ja, es ist unterschiedlich von Trainer zu Trainer. Und man hat am meisten Kontakt tatsächlich in diesen Phasen. Weil das natürlich Phasen sind, die nicht so einfach sind für den Trainer. Schon gar nicht, wenn man, wie beim Florian jetzt, der hat das mal als Co-Trainer miterlebt unter Witko Skripnik, wie anstrengend das sein kann. Aber seitdem er Cheftrainer ist, ging es ja eigentlich nur bergauf. Ne, wurde Trainer des Jahres, hat Werder wieder mit seinem Trainerteam da einen attraktiven Fußball spielen lassen und auch einen erfolgreichen.
Dementsprechend überraschend oder ja, eine dementsprechend große Keule ist es jetzt wahrscheinlich dann auch. Ne?
Das Geschäft ist hart, ne? Also ich sage immer Augen auf bei der Berufswahl. Aber Florian ist da, der ist ganz fokussiert und nimmt sich ja auch nicht so wichtig. Also es geht ja nicht um Florian Kohfeldt, es geht ja jetzt in erster Linie darum, dass der Verein Werder Bremen in der Bundesliga bleibt und gesichert wird. Und da sieht er genug Ansatzpunkte, dass er das hinbekommt.
Der Druck fokussiert sich halt dann häufig eben auf das Gesicht und auf den Vorsteher einer solchen Mannschaft.
Genau. Aber in Bremen ist er noch, muss man ja sagen, ich war gegen Mainz im Stadion und das war sehr ernüchternd, aber der Bremer liebt Werder Bremen.
0-5 am Ende, müssen wir nochmal
sagen. 0-5, gegen Mainz 0-5. Das ist schrecklich.
Tut aber dir fast auch persönlich ein bisschen weh, weil du ein
ich bin Werder-Herz, Bremer.
Ja, Werder-Herz hast.
Natürlich, ja. Das war, wo man sagen muss, dass unsere Familie hat schon sehr viel mit Mainz 0-5 auch zu tun, weil der Torwarttrainer Stefan Kunert ist der Onkel meiner Frau, also sprich der Bruder meiner Schwiegermutter.
Und jetzt muss ich anfangen mitzuschreiben.
Ne? Ja,
das Schaubild.
Komplex. Hinterher die Reaktion des Publikums, auch insbesondere Richtung Florian, war so positiv, wo ich dachte, Mann, das ist schon einzigartig. Und den Kredit hat er sich natürlich in den letzten 2 Jahren auch erarbeitet.
Mhm. Aber du erkennst dann schon, wenn Augenringe größer werden, vielleicht auch eher als andere, ne? Weil
ja, klar. Das ist Druck. Ne? Also wie das, also am Anfang war alles positiv und man geht zum Bäcker und jeder möchte ein Autogramm und jetzt spürt er diese Verantwortung natürlich. Das ist ja normal.
Seht ihr irgendeine Gefahr, dass es dann für ihn zum Beispiel in Bremen auch eng werden könnte?
Nö, nicht. Ich glaube, da müsste viel passieren und da müsste eine totale Hoffnungslosigkeit irgendwann eintreten, dass es vielleicht mal eng werden kann. Aber
kannst du da vielleicht einen konkreten Einblick mal denjenigen geben, die uns jetzt zuhören, wie so eine Hilfestellung aussieht, weil es ja wahrscheinlich auch ein relativ schmaler Grat ist zwischen dann, ich will den auch nicht nerven, der hat jetzt echt genug Themen gerade, und auf der anderen Seite, ich möchte aber schon ihm auch zeigen, dass ich und dass wir als Partner eine Stütze sein können.
Ne? Meine Frau ist ja Coach, Management-Coach, und die sagt immer, kein Feedback ohne Vertrag. Also ich rufe keinen Trainer an und drücke dem meine Meinung aufs Ohr, sondern ich frage ihn, ob er sie haben möchte, die Meinung und meine Sichtweise der Dinge. Und wenn er dann dafür offen ist, dann bekommt er die auch. Und gerade Florian ist jemand, der sehr, sehr, auch in guten Zeiten, immer sehr sensibel nach Feedback fragt. Und natürlich ist man jetzt in solchen Zeiten viel, viel mehr im Austausch und auch trifft sich auch und geht ja immer darum, ist ja immer, welche Nuancen kann man verändern? ohne unecht zu wirken. Ne? Authentizität ist ja so ein sperriges Wort, deswegen sage ich immer echt oder unecht. Und ich gebe ihm jetzt keine, sei es jetzt nicht, sende mal diese Botschaft oder mach mal das Interview jetzt. Das mache ich nicht. Also da gibt es keine PR-Strategie, sondern eher so, was stärkt dich? Und auch dem die Möglichkeit zu geben und ihm immer so einen Perspektivwechsel, dass es am Ende ist ein Riesengeschäft, aber auch nur ein Spiel. Am Ende brauchst du Energie, sprich, was sind gerade die Dinge, die deine Energie nehmen? Versuch die alle zu reduzieren. Also wenn es jetzt noch
Meeting... Auch außerhalb des Alltags.
Außerhalb des Alltags. Also einmal außerhalb der Mannschaft ist Florian ja jemand, der so einen ganzheitlichen Ansatz im Verein hat. Und im Moment würde ich sagen, kannst du dich nicht auch noch ums Leistungszentrum kümmern oder um welches sind die Top-Trainer-Talente, die wir hierher holen müssen zu Werder Bremen, sondern im Moment ist das wichtig. Und ist in deinem Team alles okay? Gibt's außerhalb noch Aktivitäten, die vielleicht energieraubend sind? Und die muss man dann erstmal mal für 1-2 Wochen oder 3 Wochen komplett zurückstellen und sagen, ich mache nur erstmal die wichtigen Dinge, nach denen ich auch bewertet werde, einerseits, und andererseits Dinge, die mir Energie geben. Also wenn das einfach mal ist, 3 Stunden das Handy aus und ich gehe mit einem Freund Tennis spielen oder mit meiner Tochter in den Garten oder was auch immer. Also das ist kein Rocket Science, ich bin ja kein Psychologe, aber es ist so einfach gesunder Menschenverstand und was man selber... Und
Erfahrung vielleicht auch
schon. Ja, ne? Klar.
Klopp hat seine letzte Dortmund-Saison, ja, oder in der letzten Saison hat er auch relativ schwere Phasen gehabt.
Genau, und der hat damals zum Beispiel gesagt, boah, ich will einfach nur irgendwie in die Winterpause kommen, weil ich weiß, dann haben wir Urlaub, Sonne, wir trainieren nochmal in der Sonne und wir können Dinge wieder drehen. Und so ist das beim Florian auch. Also der konzentriert sich jetzt auf das, was wichtig ist, und dann gehen die in die Rückrunde und es gibt wieder hoffentlich eine andere Werner-Mannschaft.
So, da schwenkt halt auch ein bisschen das Bremer Herz.
Ja.
Mit, sag mal, die Kandidaten, die ihr jetzt gerade ja nicht in einem Verein habt, Sandro Schwarz hast du gerade schon angesprochen, oder Thorsten Frings ist ja auch einer, der sicher wieder Lust hätte, regelmäßig als Trainer auf dem Platz zu stehen. Wie geht ihr da vor? Gibt es so klassische Bewerbungsmappen oder ist Großteil Netzwerk?
Ja.
Ja?
Also es ist...
Also blind eine Mappe zu schicken oder eine Mail?
Also tatsächlich haben wir das zum Glück auch nicht nötig. Also
gibt ganz sicher Agenturen, die auch das machen?
Ich bin jetzt seit 12 Jahren dabei und die Entscheider wissen schon, welche Klienten wir haben. Die wissen auch, dass wir zu anderen Trainern Kontakt haben. Es geht ja immer darum, was sucht der Club, welches Anforderungsprofil hat er, und dann schlägt man dem Anforderungsprofil gemäß Kandidaten vor. Natürlich arbeitet man auch viel mit, was heißt arbeiten, man ist viel im Austausch mit den Trainern, die gerade keinen Job haben, weil die natürlich... Also,
ja, wahrscheinlich geht jeder ein bisschen anders mit um.
Das Schlimmste ist, den Job gerade zu verlieren. Also wenn sie dann eine Zeit lang den Job verloren haben, dann kommt das Selbstvertrauen noch wieder. Aber ich sage immer, das ist so ein, es ist so, als würde die Freundin mit einem Schluss machen, öffentlich. Und kurz danach siehst du dann noch, mit wem sie dann jetzt zusammen ist.
Und wie, öffentlich, wichtiger öffentlich, Punkt dabei schon.
Öffentlich,
ne?
Genau. Und das darf man nie unterschätzen. Also A, die Zeit, in der Trainer an Vertrauen verliert und wo sich das Blatt so wendet im Misserfolg und wo du merkst, jetzt ist nicht mehr aufzuhalten, das wird irgendwann vorbei sein. Und er wird jeden Tag öffentlich bewertet für seine Arbeit. Und meistens noch von Menschen wie euch, die nicht jeden Tag dabei sind. Ne? Also das ist eine harte Kiste. Wir haben mal so eine, ich habe mal mit der European Business School in Österreich, hatten wir mal so eine Untersuchung gemacht, Unterschied zwischen CEOs von DAX-Unternehmen und Trainern in der Bundesliga, also A, mal Verweildauer und Gehalt. Da geht es den CEOs schon besser. Klar haben die vielleicht auch Verantwortung für...
Beides auf einem sehr hohen Level.
Ja, nur, dass die CEOs nicht öffentlich jeden Montag und jeden Samstag und jeden Donnerstag bewertet würden für ihre Arbeit, sondern nach Quartalen. Und die Chance hat der Trainer leider nicht. Und Führungsperson zu sein ist schon schwer, aber das dann eben auch öffentlich immer unter der Lupe ist schwierig. So, und jetzt wird der Trainer entlassen und ist erstmal nichts wert. muss man sagen. In dem Moment ist er ja ein Versager für die Menschen. Das klappt nicht mehr.
Also in seiner eigenen Wahrnehmung glaube ich schon, weil man sehr hart häufig mit sich selbst ins Gericht geht. Ne? Ich glaube, die Meinung von außen ist manchmal gar nicht so hart. Aber klar, hat sich jemand klar gegen dich entschieden.
So, Punkt. So, und dann kommt kurz danach ja jemand anders, der dein, wie ich das schon sagt, deine Freundin dann zum Tanzen ausführt. Und das tut weh. Und da in der Phase ist man meistens ganz nah dran und sagt doch, komm, entspann dich, mach erstmal nix, keine Interviews, kümmere dich um die Familie, fahr weg, guck keinen Fußball und dann geht's irgendwann wieder los und dann kommst du auch wieder aufs Tablett. Also das.
Begleitest du eure Trainer, die Kandidaten zu Vorstellungs- oder Kennenlerngesprächen auch bei Vereinen oder bist du da eigentlich raus?
Nee, mache ich bewusst nicht. Ich finde immer, dass ich die der Trainer, der ist ja jetzt kein 15-jähriger Spieler, sondern ist ein gestandener Mann. Und der muss am Ende ja auch mit dem Sportdirektor, mit dem Geschäftsführer klarkommen. Und der muss er selber sein, ohne dass da jetzt noch einer bei. Ich brauche die nicht schönreden. Ne? Also die sollen da hingehen, authentisch sein und ihre Sicht vom Fußball den Verantwortlichen erklären. Und dann weiß man relativ schnell, ob das was wird oder nicht.
Als Achim Beierlorzer Trainer in Mainz geworden ist, gab es ja auch wieder die Diskussion, ob das nicht alles ein bisschen schnell ging. Glaubst du, Mainz hat da als Nachfolger für den Klienten von euch eine gute Wahl getroffen?
Ja, nach dem letzten Spiel würde man ja jetzt sagen, ja. das wird man ja auf lange Sicht sehen. Ne? Das,
in dem Moment, als wenn dann so eine Meldung kommt oder wenn du merkst, dass es in die Richtung geht, das mitbekommst,
das ist ja dann überhaupt nicht mehr mein Beritt. Also mein Klient ist raus, der Verein muss sich für einen neuen Klienten entscheiden, also für einen neuen Trainer entscheiden, der ist jetzt nicht mein Klient. Da bin ich entspannt. Und der Rufen Schröder kennt ja den Achim Beierlorzer aus gemeinsamen Fürther Zeiten, der weiß schon, was er tut.
Ich merke grundsätzlich, wie mir das schon immer schwerer fällt, weil ich ja auch quasi neben dem beruflichen auch einen Verein habe, ne, für den mein Herz schlägt und so weiter. Kannst du oder schaffst du es noch als reiner Fan, Fußball zu gucken? Oder ist immer auch irgendwie Geschäftliches im Kopf? Also was bedeutet das Tor oder der Sieg jetzt für X, für Y?
Gute Frage.
Danke.
Also, nee, geht nicht mehr ganz. Also wenn ich Fußball-Fan bin, aber ein sehr stiller, also ich bin eh kein lauter Fußballfan, dann ist das, wenn ich bei meinen Söhnen meinem Fußball zuschaue, weil das noch so dieses pure, natürliche Fußballspiel ist, was nur aus Lust und Freude und Leidenschaft geschieht. Ich bin natürlich, jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesagt, ich bin Bremer, aber selbst da geht es ja nicht mehr so ganz, wenn man in dem Geschäft ist und auch, ob da jetzt ein Florian Kohfeldt Trainer ist, der mein Klient ist, oder ein, wer war vorher, Alexander Nuri, der nicht mein Klient ist. Ich bin ja trotzdem
Werder-Fan. Und du auch mit anderen aus dem Verein zusammenarbeitest, mitunter auch ein
Marco Bode. Ja, wir kennen uns alle. Ich habe da gelebt. Wir haben zusammen Fußball gespielt, jeden Freitagmorgen. Das ist nicht mehr nur Fan sein. Ne? Und nee, geht eigentlich nicht mehr, wenn man es mal so genau nimmt. Als ich schon bei Adidas und Nike war, da konnte ich keine Fußballspiele gucken, ohne immer die Schuhe zu zählen, die vom jeweiligen Ausrüster auf dem Feld waren. Das ist ein riesen Luxusproblem, aber wenn mir Freunde sagen, ey, du hast echt deinen Traumberuf gefunden und alles gemacht, ja, aber ich habe kein Hobby mehr. Also das war mein größtes Hobby früher und das ist weg. Spielen geht eh nicht mehr, das lässt der eigene Körper nicht mehr so zu.
Auch ein ganz schönes Bild, da kann man sich, glaube ich, ganz gut unter diesem Hobby kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also das heißt ja mal runtergebrochen, wenn jetzt ein Florian Kohfeldt gegen einen Julian Nagelsmann spielt, ist dann dein Wunsch, dass es am Ende einfach ein richtig hochklassiges Spiel ist, für das die beiden Trainer gelobt werden, also mit gutem Fußball auf beiden Seiten?
Ja.
Oder schon eigentlich auch, dass Werder gewinnt?
Ich sage immer, sehr salomonisch, ich bin immer für die Heimmannschaft, weil das wechselt dann ja. Und natürlich bin ich oftmals für
den... Das finde ich eine fürchterliche Antwort. Und eine fürchterlich diplomatische. Ja, ich bin immer für die Heimmannschaft. Hast du einen Schal mit Heimmannschaft drauf? Sonst kümmere ich mich drum.
Ja, da brauche ich aber auch genügend Farben in dem Schal. Und dann sieht er wieder aus wie vom Christopher Street Day. Ich bin dann aber auch in der Regel für den, der mehr zu verlieren hat. Also das Schlimmste wäre ja, wenn am letzten Tag Werder Bremen absteigen könnte und Leipzig Meister werden könnte. Und beide brauchen den Sieg, um ihr Saisonziel zu erreichen. Wow.
Na gut, du hast ja im Grunde schon verraten, für den, der mehr verlieren kann. Also Jürgen Nagelsmann und die Leipziger würden auch mit dem zweiten Platz leben können. Aber,
ja, aber eine Meisterschaft aber zu verlieren ist auch viel. Ist spannend, ne?
Also, trotzdem Champions League, trotzdem Zweiter.
Stimmt. Wenn du das sagst, dann,
die anderen müssen dann machen wir es so. Die anderen müssten gegen den HSV spielen.
Genau. Im nächsten
Jahr. Glaubst du auch, ohne die Brille des Agenturchefs, dass Julian Nagelsmann, wenn es halbwegs normal läuft, der nächste ganz große Trainer-Export aus Deutschland werden kann?
Ja.
Werden wird?
Weiß ich nicht. Hat ja noch nach dieser Saison auch noch 3 Jahre Vertrag in Leipzig.
Wo ist er einzigartig? Was unterscheidet ihn? Was sind seine USPs?
Sozusagen? Das ist eine gute Frage. Ne? Ich finde... Also die Art, wie er Fußball lehrt, scheint die Top-Mischung zu sein aus Taktik, aber auch so gesunder Ansprache. Das kann er einfach. Und er ist ja ausgestattet mit einem unerschütterlichen Selbstvertrauen, was man auch braucht als Trainer.
Spricht in Interviews schon darüber, welche Superclubs in Europa so als Ziel in Frage kommen. Also er ist da...
Er hatte schon immer große Ziele, aber es zeigt ja auch, dass es bei ihm nicht... leistungsmindernd ist. Ne? Und dass es durchaus auch nicht arrogant ist. Also das haben sich ja auch schon große Clubs nach ihm erkundigt. Er ist so jung. Das ist Wahnsinn. Also der ist, wenn man überlegt, wenn er bis 50 Trainer ist, dann hat er noch fast 20 Jahre, also 18 Jahre. Da wird sicherlich der ein oder andere gute Verein außerhalb von Leipzig noch kommen. Nichtsdestotrotz ist er natürlich jetzt, ist das genau der richtige Verein zum richtigen Zeitpunkt für ihn.
Hättest du den Dortmundern nicht geraten, ein Jahr auf ihn zu warten, dann wäre er heute vermutlich da.
Hätte, wenn. Ne? Wie sagte Lothar Matthäus mal?
Wäre Fahrradkette.
Wäre Fahrradkette, genau.
Wer sind die 3 größten Trainertalente in Deutschland? Kannst du das benennen? Die jetzt schon...
Ja, nee, würde ich keine... Das würde ich nicht so klassifizieren und auch nicht in so ein Ranking bringen. Ich glaube, es geht immer darum, ob ein Trainer zu einem Verein passt, ob der zur jeweiligen Zeit... oder dieses Momentum so ist, dass genau seine Fähigkeiten da gesucht werden. Aber also auch wenn Sandro jetzt gerade bei Mainz gegangen ist, Sandro ist ein Top-Trainer. Der bringt so viel mit. Julian, Florian, ja, die stehen nicht umsonst da, wo sie sind, in ihrem Alter. Und genauso, glaube ich, gibt es Momente, und das sieht man ja auch in Düsseldorf, da ist es gut, wenn es mal ein erfahrener, älterer Trainer ist, der mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit einer unglaublichen Kenntnis dieses Fußballgeschäfts auf den Verein trifft und erstmal alle beruhigt, der eine klare Spielphilosophie gibt und eine Top-Ansprache mit den Spielern hat. Also ich glaube, dass Lebenserfahrung für einen Trainer immer wichtiger wird, auch weil es ja auch genug Experten gibt, also im Trainerteam. Mittlerweile, ja. Wenn man sich überlegt, was ein Trainer für einen Staff hat, außerhalb der Mannschaft.
Da wird dieser Manager-Begriff, der aus der Premier League kommt, eigentlich immer klarer, ja. Auch für...
Auch hier in Deutschland.
Auch für unsere Liga hier. Ja, ne?
Du musst immer mehr managen und du musst einfach eine gestandene Persönlichkeit sein, um diese ganzen Einflussfaktoren, ob das Presse ist, ob das Aufsichtsrat, Vorstand ist, ob das die Fans sind und natürlich die Mannschaft, die wiederum zusammengesetzt ist aus Spielern mit unterschiedlichsten soziokulturellen Herkünften. Und das alles zu handeln, das bedarf schon einer gewissen Erfahrung.
Trotzdem zucken in Deutschland immer noch viele, wenn dann eben ein Jürgen Klinsmann kommt und eine Menge umstellt. Aber im Grunde ist das ja genau das, was du gerade beschreibst, oder? Dass er verschiedene Experten für verschiedene
und jeder hat ja seinen
Bereiche eigenen Ansatz, organisiert.
Ja. Ich finde das bei den jungen Trainern noch so stark. Die machen die ganze Trainingsarbeit noch selber. Also wenn ich das bei Julian sehe oder Sandro oder auch Florian oder die machen sich so viel Gedanken und schreiben das alles selber auf und coachen dann auch selber. Die älteren Trainer, die lassen schon mal eher so ihre Co-Trainer das machen und gucken mehr. was ist gerade los in der Mannschaft, wer strengt sich an, wer strengt sich nicht so viel an, macht einer Pause. Das finde ich ganz spannend und das ist aber eine normale Entwicklung. Erstmal machst du alles selber, ne? wie wir.
Ja, dann holst du dir deine Fachleute natürlich, genau, denen du komplett vertraust auch, genau, ne? Und die du auch sehr schätzt für das, was sie wahrscheinlich noch auf einem anderen, ja, Level, aber eben auch schon können.
Und darf ich noch was zu den Trainertalenten sagen?
Ja, sehr gerne.
Generell ist es so, finde ich, wenn jemand 2-3 Jahre die Bundesliga, schon in der Bundesliga trainiert hat, ist er kein Talent mehr. Würde man vom Spieler ja jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der 3 Jahre schon, keine Ahnung, 100 Bundesligaspiele gemacht hat, ist ja kein Talent mehr. Von daher, das sind junge Trainer, die sicherlich noch einen weiten Weg vor sich haben oder einen langen Weg. Aber es gibt genug deutsche gute oder sehr, sehr gute Trainer.
Gibt es einen Austausch eurer Klienten untereinander eigentlich? Mhm. Gibt es diese eine Trainer-WhatsApp-Gruppe zum Beispiel auch, wo ihr dann mal
also das, euch austauscht? Das war von Anfang an ja immer das Besondere an dieser Gruppe, dass wir einmal im Jahr sowieso zusammenkommen und dann noch wie so Landesliga, noch nicht mal, wie Kreisliga-A-Kicker, 5 gegen 5 spielen. Also mittlerweile sind wir ja mit Leuten, wir sind teilweise 20 Leute, ne? Trainer.
Kreisliga-Kicker steckt in jedem.
Ist in jedem. Und dann ziehen wir es aber auch so durch, ne? Mit Kasten Bier in der Kabine und Kippen und Bierchen unter der Dusche und herrlich. Also wenn sich dann Michael Fronzek mit seinem Ibuprofen-Knie nochmal über den Platz schleicht und Jürgen Klopp von Thorsten Frings abgegrätscht wird, dann ist es wie früher, ne? Und was da so schön ist, ist, dass alle dieses Spiel so lieben. Man sieht's dann, dass alle, eigentlich können wir alle gar nicht mehr richtig, aber ach, dann mal wieder so zusammenkommen und hinterher auch, wir schaffen es meistens 4 Mannschaften zu machen und dann ein Turnier zu spielen und wenn dann der Erste, der ist dann ganz hoch angesehen an dem Abend und der Letzte muss immer Bier einschenken und das ist schon nett.
Die Momente tragen sich wahrscheinlich dann auch so durchs Jahr, wenn mal jemand Unterstützung braucht, Hilfe braucht, einen Rat braucht, dann gibt's den.
Ja, das ist ganz schön, die können sich untereinander anrufen, die fragen auch mal nach Spielern untereinander, ne? Also das macht Sinn.
Ist für dich mittlerweile ausgeschlossen, mal auf die andere Seite, also in den Bereich Verein oder Verband zu gehen? Gibt es da was dich reizen könnte? Kannst auch erstmal auf die eine antworten. Und wenn das ein Ja wird, dass es vorstellbar ist, dann kannst du sagen, was dich reizt.
Ich glaube, das wird vorstellbarer mit dem Aufwachsen meiner Kinder. Also wenn die mal in einem Alter sind, wo die das besser einschätzen können und mich als Vater nicht mehr so brauchen, und denen das auch ein bisschen Wurst ist, ob der Vater dann noch mehr in der Öffentlichkeit steht oder nicht, könnte ich mir das vorstellen. Ja, es waren in der Vergangenheit ja auch ein paar Angebote da und damals, das fing an mit Werder Bremen 2012. Ich möchte das nicht ausschließen, aber im Moment sehe ich es nicht.
Hattest du abgelehnt damals 2012, aber also, auf ich sollte deine Empfehlung hin ist dann Thomas Achim
zumindest
zu Gesprächen
in Bremen gewesen. Ja, das war so.
Und ist dann auch geworden.
Ich sollte 2012 ja der Nachfolger von Klaus Allofs werden und hatten die mich mal gefragt, wie denn meine Sicht der Dinge über den Club ist und das fanden die wohl ganz gut und haben mir dann damals das Angebot gemacht. Und es war natürlich ein kleiner Junge mit Papa früher immer im Weserstadion zu stehen bei Flutlicht oder auch so nachmittags und auf einmal fragt dich dieser Club, ob du da nicht der Sportchef werden willst. Da muss man schon wirklich eine gestandene Persönlichkeit sein, um da
gute Argumente für sich tatsächlich haben, denen man vertraut.
Der ist Emotion, Adrenalin, Endorphine auf einmal,
Herz gegen Kopf, Gewitter.
Und, das hier in diesem Stadion dürfte ich jetzt immer stehen als Chef und so. Aber das war nicht der richtige Zeitpunkt und ich, alles richtig gemacht, das nicht zu machen.
Aber damit ausgeschlossen auf keinen Fall?
Nö.
Und was würde dich reizen, tatsächlich eher so einen Job als sportlich Verantwortlicher vielleicht in einem Verein oder
ich glaube eher so
könnte das auch ein großer Projektplaner beim DFB zum Beispiel sein?
Nee, ich glaube eher so als Gesamtverantwortlicher eines Vereins. Also mit guten sportlichen Beratern, also sprich gut Sportdirektoren, weil ich mir nach wie vor nicht anmaße zu sagen, das sind die richtigen Spieler für diese Mannschaft. Ich glaube, da gibt es Menschen, Frank Baumann war damals schon dort, der war nur noch in einer Phase, wo er noch nicht Sportdirektor werden wollte. Aber damals habe ich schon gesagt, Frank, du bist derjenige, der entscheiden muss, welcher Spieler geholt werden soll oder nicht. Weil ich kann das nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob der diese Systeme spielen kann. Und ich habe auch kein Gefühl dafür, ob der mal sich so entwickeln kann, dass der hier richtig, richtig durchschlägt. Dafür braucht man andere. Ich glaube, ich könnte gut verhandeln, ich könnte gut einen Club oder auch meine Meinung haben, ob die Mannschaft von den Persönlichkeiten richtig zusammengestellt ist. Aber ich könnte nie sagen, ob sie sportlich richtig zusammengestellt ist, weil so tief bin ich in der Materie nicht drin.
Jürgen hat dir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bisher eher abgeraten, einen Schritt Richtung,
ja, natürlich,
Richtung Verein zu machen, weil er ganz froh ist,
er hat damals gesagt, wenn,
dich an seiner Seite zu haben, du, oder was waren die Gründe?
Wenn du bei Werder Bremen Geschäftsführer wirst, dann habe ich nie, da war ja noch Dortmund-Trainer, da habe ich neben Schalke noch ein Derby. Ne? Und das ist bei uns, ist das ja auch diese Freundschaft so eng und wir kennen uns schon so lange und er hat mich damals gebeten oder seine Familie, auch die Ulla, haben gesagt, Mensch, wäre schön, wenn du das nicht machst und uns weiter berätst und betreust, weil beides geht ja nicht. Und dann fand ich auch, dass das eine gute Entscheidung war, das so zu machen.
Aber vielleicht wird es ja nochmal ein anderer Rat von ihm und vielleicht hast du auch selbst nochmal...
Vielleicht nach 2024.
Wer weiß, kann sein. Habt ihr beide schon mal, das als letzte Frage, auch jetzt schon so Zurückdenkmomente, so wenn ihr mal in Ruhe irgendwo sitzt und vielleicht im Kopf habt, boah, wir zwei Sportstudenten, der eine aus Bremen, der andere aus dem Schwarzwald, wo sind wir eigentlich mittlerweile gelandet? Mit dem, was damals echt auf kleiner Flamme und als Idee begonnen hat?
Ja, aber viel zu kurz. Also das sind immer nur so, ne, man sitzt mal gerade irgendwo und sagt, boah, der kleine Marc und der kleine Jürgen, ne, wie du schon sagst, Sportstudenten gewesen. Ich zweimal durch Anatomie gefallen und saß dann da im dritten Versuch. Und auf einmal ist das alles entstanden. Ich glaube, das wird in ein paar Jahren, wenn Jürgen mal aufhört, dann werden wir uns mal ein paar Tage dafür nehmen und werden zurückschauen und sagen, wow, nicht schlecht.
Ich denke, das ist doch ein ganz nettes Bild zum Ende. Da waren ja tatsächlich, finde ich, ein paar sehr schöne Einblicke bei in deinen Beruf, in deine Sichtweisen auf den Fußball und auf die Arbeit, die ihr macht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und wenn dann dieser Zurückdenkmoment, der ganz große, irgendwann ansteht, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal unterhalten. Marc, vielen lieben Dank.
Gerne, Tobias.